NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Als Judenknecht ist Volker Beck im Internet beschimpft worden, als er sich 2012 für das Recht auf Beschneidung einsetzte. Solche Beschimpfungen dürften ihm nicht neu gewesen sein, denn zu sogenannten jüdischen Themen hat sich der Grünen-Politiker auch vorher engagiert. Im Jahr 2000 zum Beispiel bereitete er gemeinsam mit Otto Graf Lambsdorff die Gründung der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft vor, über die dann ehemalige Zwangsarbeiter entschädigt wurden. Zudem ist er seit einigen Jahren Vorsitzender der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe. Vorgestern erhielt Volker Beck in Berlin den Leo-Beck-Preis des Zentralrats der Juden in Deutschland, die höchste Auszeichnung, die der Dachverband vergibt, an Menschen, die sich herausragend für die jüdische Gemeinschaft einsetzen und sich um sie verdient gemacht haben. Volker Beck ist der erste einfache Bundestagsabgeordnete, der diesen Preis erhält. Frühere Preisträger waren unter anderem Richard von Weizsäcker oder Angela Merkel. Volker Beck, wie kam es in Ihrem Leben dazu, dass Sie sich in politischen Auseinandersetzungen häufig für jüdische Belange einsetzten?
Ja, einmal habe ich mich schon in meinem Studium mit der Geschichte des Dritten Reiches beschäftigt. Mein Professor war Eberhard Jeckel, einer der Initiatoren des Denkmals für die ermordeten Juden Europas. Aber zum anderen gab es ein wichtiges Ereignis politischer Art, das mich zu einer intensiven politischen Beschäftigung gebracht hat. Das war die Diskussion in den 80er Jahren um die sogenannten vergessenen Opfer des Nationalsozialismus, die eigentlich ausgegrenzte Opfer waren. Nämlich die Homosexuellen, die Zwangssterilisierten, die Wehrmachtsdeserteure, deren Verfolgung man lange Zeit von den Seiten der Bundesrepublik nicht zur Kenntnis nehmen wollte. Das interessierte uns als Schwulenbewegung, weil wir damals doch auch sehr am Rande der Gesellschaft waren und haben damals für die Anerkennung der homosexuellen Opfer gekämpft. Und dabei bin ich Menschen wie Ignaz Bubis und Paul Spiegel begegnet, die uns in diesem Kampf, genauso wie Romani Rose vom Zentralrat der Roma, unterstützt haben. Einfach aus der gemeinsamen Solidarität der Minderheiten und Opfer, auch aus der gemeinsamen Solidarität der ehemaligen Opfer des Nationalsozialismus. Und dabei habe ich einfach einmal gemerkt, dass anders als das Narrativ sagt, wir eben zwar die Opfer der Juden anerkannt haben, aber die Bürokratie und die Gesetze sich unheimlich viel Regelungen einfallen ließen, warum letztendlich eine angemessene Entschädigung für viele nicht dabei herauskam und nicht erreichbar war. Mhm. Und das hat mich einfach wahnsinnig geärgert und auch getroffen, weil diese Menschen unheimliches Leid erfahren haben und dann selbst nicht mal eine anständige Gesundheitsschadenrente bekamen, obwohl sie ihre ganze Familie verloren hatten und selber bitterarm und bitterkrank waren.
Sie haben es gerade gesagt, Juden und Schwule haben oft dieselben Feinde, werden von denselben Leuten beschimpft oder verfolgt oder unterdrückt. Spielt das heute auch für Sie eine Rolle im Blick auf die islamischen Staaten?
Ja, also das habe ich selber in meiner Rede zitiert von Leo Beck aus dem Wesen des Judentums, dass natürlich die Verfolgung der Juden immer nur einer der besonders ekelhaften und traurigen Aspekte von unterdrückerischen Systemen und Regimen ist. Und eben wir als Homosexuelle immer sagen können, wenn es gegen die Juden geht, sind wir meistens auch irgendwo mit dabei. Und deshalb gucken wir natürlich auch gerade bei dem Thema islamische Länder natürlich gemeinsam immer mit Sorge hin. Aber ich denke, wir müssen auch gemeinsam jetzt, gerade wenn es um die Flüchtlinge geht, die aus diesem Raum kommen, aufpassen, dass wir hier nicht einer self-fulfilling prophecy erliegen, sondern auch das als Chance begreifen. Diese Menschen, die jetzt zu uns kommen, das sind Menschen, die sind selber Opfer dieser Hasssysteme geworden. Und das bedeutet auch eine Chance für Perspektivwechsel, Neuorientierung. Und diese Chance sollten wir in der Integrationspolitik auf jeden Fall ergreifen.
Im Moment greifen Palästinenser in Israel und im Westjordanland ja fast täglich jüdische Israelis mit Messern an. In dieser Woche wurde eine 80 Jahre alte Frau schwer verletzt. Der Zentralrat hat sich ziemlich erbittert geäußert über die Berichterstattung in Deutschland. Meist heißt es, ein Palästinenser sei von israelischen Soldaten erschossen worden. Und danach kommt dann irgendwann, dass er zuvor angegriffen hatte. Wie sehen Sie das?
Ja, es fehlt in Deutschland in der Berichterstattung und auch in der deutschen Öffentlichkeit grundsätzlich Empathie für die jüdischen Israelis. Ich habe ein paar Fotos gesehen von jüdischen Israelis, die Opfer von Messerattacken waren. Das waren brutale Eingriffe, da war der Brustkorb aufgeschlitzt, also lebensbedrohliche Verletzungen. Das sind keine Lappalien.
Waren das Hinrichtungen nach IS-Vorbild bereits?
Nein, ich glaube, das kann man nicht so sehen. Das sind wirklich individuelle Attacken, politisch durch ein bestimmtes Klima gefördert, ohne tatsächlich gesteuert zu sein. Und das macht es ja auch so schwierig, darauf zu antworten. Wer so vorgeht, der will einfach auch keine Lösung des Konfliktes, sondern der will den Hass schüren und zementieren auf beiden Seiten. Und da zeigt sich auch, dass wir dringend eine Lösung für den Konflikt brauchen, weil auf Dauer über Jahrzehnte wird Israel das als jüdischer und demokratischer Staat nur überleben, wenn wir Druck machen auf beide Seiten, dass es zu einer friedlichen Lösung gibt. Und da gibt es auch erhebliche Defizite, gerade auf der palästinensischen Seite, dass das eine realistische und tagespolitische Alternative zur Gewalt wird.
Der Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90, die Grünen, Volker Beck, erhielt vorgestern den Leo-Beck-Preis des Zentralrats der Juden. Gestern feierte die liberale jüdische Gemeinde in Hannover mit viel Prominenz ihr 20-jähriges Bestehen. Dazu gleich mehr. Im Anschluss wird Rabbiner Gabor Lengiel aus Hannover den Wochenabschnitt der Tora der 5 Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Frankreich wird 60 Millionen Dollar an Holocaust-Überlebende vor allem in den USA überweisen. Das Geld soll an Überlebende oder Angehörige inzwischen verstorbener Opfer gehen, die während der NS-Zeit von der französischen Staatsbahn SNCF in Konzentrationslager deportiert worden waren. Im Gegenzug sicherte die amerikanische Regierung zu, juristische Schritte gegen die französische Bahn in den USA zu verhindern. Aufgrund ihrer Geschichte wäre die französische Bahn beinahe nicht als Bieter bei öffentlichen Ausschreibungen in den USA zugelassen worden. Zur Erinnerung an die Opfer der Novemberpogrome von 1938 findet am Montag in Schwerin vor der Synagoge eine Mahn- und Gedenkstunde statt. Der Chor der jüdischen Gemeinde wird auftreten, der Rabbiner wird das Totengebet sprechen. In Rostock ist am Sonntag die Synagoge für die Öffentlichkeit geöffnet. Am Montag findet auf dem jüdischen Friedhof Rostock ein Gedenken an die Opfer der Reichspogromnacht statt. Am 9. November 1938 wurden in Deutschland hunderte Synagogen in Brand gesetzt, Juden geschlagen und ermordet und die ersten Juden verhaftet und in Lager gesperrt. Das Braunschweiger Bündnis gegen Rechts darf am 9. November nicht am geplanten Ort an die Judenpogrome vor 77 Jahren erinnern. Die Stadtverwaltung untersagte der Initiative, mit Verweis auf eine gleichzeitig angekündigte Versammlung des örtlichen Pegida-Ablegers Bragida, die beantragte Demonstrationsroute durch die Innenstadt. Sie müssen auf den Domplatz ausweichen. Sprecher des Bündnisses gegen Rechts reagierten mit scharfer Kritik auf die Anordnung der Verwaltung. Von der Entscheidung gehe ein fatales Signal aus. Die Stadt begründet ihre Entscheidung mit dem sogenannten Erstanmelderprivileg. Die Bragida-Organisatoren hätten ihre Demonstration als Erste angemeldet. Die Stadt selbst ruft dazu auf, am 9. November an der Gedenktafel für die ehemalige Braunschweiger Synagoge Kränze niederzulegen. Daran wollen sich neben dem Oberbürgermeister und den Fraktionen im Rat unter anderem die jüdische Gemeinde Braunschweig und die Gewerkschaften beteiligen. Unbekannte Täter haben auf dem jüdischen Friedhof in der Nordstadt von Hannover mehrere Gräber beschmiert und beschädigt. Fensterscheiben der alten Predigthalle wurden eingeworfen. Die Polizei geht von einer rechtsextrem motivierten Tat aus. Der jüdische Friedhof an der Strangriede in Hannover wurde 1864 eröffnet und war bis 1924 der Hauptfriedhof der jüdischen Gemeinde Hannover. Dort sind etwa 2600 Grabsteine erhalten. Soweit die Meldungen.
Es waren vor allem ein paar mutige Jüdinnen in Hannover, die zunächst den Anstoß gaben. Ihnen gefiel ihre Nebenrolle als Frauen in der Synagoge nicht. Zu Beginn der 1990er Jahre organisierten sie sich mit anderen liberalen Juden, um Dinge anders zu machen als in der orthodoxen Einheitsgemeinde üblich. Damals, nach der Zuwanderung zahlreicher Juden aus der ehemaligen Sowjetunion, gab es in Hannover so viele Gemeindemitglieder, dass man das Judentum auch wieder pluralistisch leben konnte. 1995 entstand die liberale jüdische Gemeinde Hannover, heute die bundesweit größte liberale Gemeinde. Gestern feierte sie ihr 20-jähriges Bestehen. Michael Hollenbach hat mit der Vorsitzenden Ingrid Wettberg gesprochen.
Wir waren eine Frauengruppe in der orthodoxen Gemeinde und wir fragten uns immer, was wird denn aus unseren Töchtern, wenn sie 12 Jahre alt sind und dann zur Bat Mitzwa, also zur Konfirmation gehen sollen, was es ja in der orthodoxen Gemeinde gar nicht gibt, da ist es nur den Jungs vorbehalten. Warum gibt es keine Gleichberechtigung der Frau, so wie wir das aus den jüdischen Gemeinden in Amerika ja auch kannten? wir müssen immer auf der Empore sitzen. Und wenn Sie hier jetzt in unsere Gemeinde kommen, gibt es keine Frauenempore. Männer und Frauen sind gleichberechtigt.
Vor 20 Jahren sei aber keineswegs absehbar gewesen, dass sich die Gemeinde so gut entwickelt. Begonnen hatte man in funktionalen Büroräumen, die so gar nichts Spirituelles ausstrahlten. Der große Wurf war der Umzug nach Hannover-Leinhausen. Dort hatte man die ehemalige evangelische Gustav-Adolf-Kirche zu einer Synagoge umgebaut.
Dass das Wirklichkeit werden konnte. Als wir damals 2009 hier einzogen, da musste ich mich ehrlich gesagt immer dreimal kneifen, dass das jetzt wirklich Wirklichkeit ist.
Eine helle, moderne Synagoge, die auch gestern Abend bei der Geburtstagsfeier von allen Seiten viel Lob erhielt. Doch das neue Gemeindezentrum Etzraim hat viel mehr zu bieten als nur ein Gotteshaus. Eine Kita, ein Jugendzentrum, eine Bibliothek und eine rege Integrationsarbeit. Die Sozialarbeiterin Alla Wolodarska kümmert sich um viele, die aus der ehemaligen Sowjetunion stammen. Rund 90% der Gemeindemitglieder.
Es ist nicht einfach, aber dadurch, dass man hier in der Gemeinde einen Ort geschaffen hat, wo die Menschen auch eine Art Heimat bekommen haben. Ein Ort, wo sie ihre Bekannte treffen, wo sie lernen können, beten können, aber auch singen oder tanzen können. Das gab den Menschen einfach ein gutes Gefühl.
Alla Wolodarska selbst stammt aus der Ukraine und weiß um das Heimweh vor allem der Älteren. Die mittlere und jüngere Generation ist dagegen längst in der deutschen Gesellschaft angekommen. Mittlerweile setzt die hannoversche Gemeinde bundesweit Akzente. Das wurde auch daran deutlich, dass der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, extra zur Geburtstagsfeier aus Würzburg angereist war. Er erinnerte daran, dass der männerdominierte Zentralrat sich anfangs mit den liberalen Frauen von der Leine schwer tat.
Ich denke, dass es für ein nach der Shoah traditionell geprägtes Judentum zunächst schwierig war, eine Entwicklung zu sehen, die auch bestehenden jüdischen Gemeinden in ihrem religiösen Selbstverständnis ein wenig Sorge bereitete. Ich glaube, hier brauchte es auch ein bisschen Zeit, wie bei vielen Entwicklungen.
Daran erinnert sich auch Katharina Seidler.
Der Anfang war nicht so einfach, aber das ist ja immer so. Der Anfang ist immer etwas schwerer, vor allen Dingen, wenn man was ganz Neues schaffen will.
Doch mittlerweile gehört Katharina Seidler, Gründungsmitglied der liberalen Gemeinde in Hannover, zum Direktorium des Zentralrats der Juden in Deutschland. Gestern Abend wurde aber vor allem gefeiert, mit Blick zurück und nach vorn. Denn anders als kleine Gemeinden, die wegen der Überalterung um ihre Zukunft bangen, wächst die liberale Gemeinde in Hannover, sagt die Vorsitzende Ingrid Wettberg.
Wir haben mal mit 79 Jüdinnen und Juden angefangen und sind heute über 800 Gemeindemitglieder aus 18 Nationen. Also eine ganz bunte Mischung, wovon jeder so seine Traditionen auch mitbringt. Wir wachsen langsam, aber stetig.
Die liberale jüdische Gemeinde Hannover feierte ihr 20-jähriges Bestehen. Ein Beitrag von Michael Hollenbach. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Und noch ein Hinweis, am Donnerstag, dem 12. November, veranstaltet NDR Kultur in Hamburg eine Podiumsdiskussion. Diffuse Ängste oder blinder Hass, Luther und die Juden. Beginn 19 Uhr im Logensaal der Hamburger Kammerspiele. Karten erhalten Sie im Vorverkauf und an der Abendkasse. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Gabor Lengel aus Hannover.
Unser Wochenabschnitt, Chaye Sarah, auf Deutsch, das Lebensalter von Sarah, beginnt mit einem überraschenden Vers. Es war das Lebensalter der Sarah 100 Jahre, 20 Jahre und 7 Jahre. Einfacher ausgedrückt, 127 Jahre. Im nächsten Vers erfahren wir, dass Sarah stirbt. Wir müssen uns Mühe geben, um in der Bibel etwas über Sarah zu erfahren. Sarah war vor allem die Gattin des Erzvaters Abraham. Ihre Geschichte in der Bibel beginnt im Wochenabschnitt Noach mit einem kurzen Satz: Avrams Frau hieß Sarai. Gemeinsam mit ihrem Mann Avram, der später Abraham genannt wurde, verließ sie auf Gottes Ruf das bequeme Leben in ihrer Heimat in Ur-Kasdim in Mesopotamien und ging mit ihm nach Kanaan. Der Überlieferung zufolge bestärkte Avraham die Männer darin, an einen einzigen Gott zu glauben, während Sarah die Frauen überzeugte. Bereits in einem früheren Tora-Wochenabschnitt, Lech Lecha, auf Deutsch Zieh hinweg, erfuhren wir, wieder nur in einem einzigen Vers, dass Sarai unfruchtbar war. In diesem Wochenabschnitt lesen wir auch, dass Avraham ihr sagt, ich weiß, dass du eine Frau von schönem Angesicht bist. Als Abraham 86 Jahre alt war und Sarah 76 Jahre, versprach Gott, dass Sarah einen Sohn gebären wird. Sarah bedrängte dennoch Abraham, ihre ägyptische Magd Hagar zu heiraten und hoffte, sie würden Kinder bekommen. Hagar wurde schwanger und gebar einen Sohn Ismael. Erst 14 Jahre später, als Sarah 90 und Abraham 100 Jahre alt waren, wurde Sarah schließlich schwanger und gebar einen Sohn Jitzhak, Isaac. Sarahs Rolle in einer nächsten Episode ist umstritten. Sarah missfiel Ismaels Verhalten beim Aufwachsen von Jitzhak und daraufhin forderte sie Abraham auf: Jage diese Magd Hagar und ihren Sohn fort, denn der Sohn dieser Magd soll nicht mit meinem Sohn, mit Jitzhak, erben. In der Akedat Jitzhak, auf Deutsch die Bindung von Jitzhak, wo sein geliebter Sohn geopfert werden sollte, ist die Rolle seiner Frau Sarah vollkommen unbekannt. In der ganzen schwierigen Geschichte erfahren wir nichts über Sarahs Empfindungen. Und trotzdem, Sarah ist unsere Erzmutter. Nach einem Midrasch in dem wöchentlichen Freitagabendgesang mit dem Titel Eshet Chayil, auf Deutsch Lied der tüchtigen Frau, sieht man im Judentum viele Parallelen zu Sarah. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Rabbiner Gabor Lengiel aus Hannover.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.